Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die Predigt heute steht, wie schon gesagt, im Johannesevangelium Kapitel 1. Und wir wollen uns heute unter die Verse 5 bis 13 stellen. Ich lese uns aber die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, vielleicht macht uns kein Fest deutlicher als Weihnachten, dass mit uns Menschen und mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Ja, Weihnachten, das ist ja eigentlich das Fest der Liebe und des Friedens, das große Familienfest. Die Erwartungen sind hoch, aber die Enttäuschungen oft auch. Polizeistatistiken sagen, dass vor allem am zweiten Weihnachtsfeiertag die häusliche Gewalt sprunghaft ansteigt. Auf Weihnachten angesprochen, antwortet eine Polizistin: Heiligabend ist die Stimmung meistens noch beschaulich und besinnlich. Am ersten Festtag steigt der Aggressionsspiegel und am zweiten geht es dann ab. Die Wünsche, die an das Weihnachtsfest gestellt werden, sind höher als an anderen Tagen und wenn sie sich nicht erfüllen, ist der Frust umso größer. Zitat Ende. Zwar ist es statistisch nicht erwiesen, aber man geht auch davon aus, dass an Weihnachten die Selbstmordrate steigt. Nach den Weihnachtsfeiertagen nehme die Zahl der Suizidversuche überdurchschnittlich zu, meint der Psychologe Armin Schmidtke und beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Er sagt, der Grund dafür sind vor allem gebrochene Versprechen und zerstörte Hoffnungen. Und er rät dann, um dunkle Gedanken und Depressionen von Anfang an vermeiden zu können, sollten Erwartungen an das Weihnachtsfest erst gar nicht zu hoch geschraubt werden. Dabei kommen ja an Weihnachten die großen Sehnsüchte der Menschen zum Tragen, denn jeder Mensch sehnt sich ja nach Liebe, nach Frieden, nach Ruhe, nach Geborgenheit. Und das soll eben an Weihnachten ganz besonders da sein. Und da raten Polizisten und Psychologen, uns die Erwartungen an Weihnachten nicht zu hoch zu schrauben. Denn im Grunde ist auch Weihnachten für viele Menschen hoffnungslos. Und wenn man dann halt nicht allzu viel hofft, dann ist auch die Enttäuschung nicht allzu groß. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum muss eine Predigt so negativ beginnen? Ich habe mit diesem Beispiel nicht begonnen, weil ich so gerne negativ rede, sondern Weil auch Johannes in dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, so negativ über die Welt spricht, in der wir leben. In Vers 5, im ersten Vers von unserem Abschnitt, lesen wir: Das Licht leuchtet in die Finsternis. Und mit Finsternis meint Johannes den Zustand dieser Welt, in der wir leben. Und für diese Finsternis gibt es nur eine einzige Hoffnung, sagt er. Und diese Hoffnung, die unsere wahre Sehnsucht nach Frieden und Liebe erfüllen kann, das ist das wahre Licht. Jesus, von dem Johannes hier auch spricht, von dem Johannes sagt, dass dieses Licht in die Finsternis scheint. Und mit diesem Licht wollen wir uns heute beschäftigen unter dem Thema Jesus Christus, das wahre Licht. Ich habe drei Punkte. Erstens, das wahre Licht leuchtet in eine gefallene Welt. Das ist Vers 5. Zweitens, das wahre Licht leuchtet in eine gewarnte Welt. Die Verse 6 bis 8. Und drittens, das Jesus Christus, das wahre Licht leuchtet in eine geteilte Welt. Die Verse 9 bis 13. Das wahre Licht leuchtet in eine gefallene Welt, in eine gewarnte Welt, in eine geteilte Welt. Wir fangen gleich mit dem ersten Punkt an. Jesus, das wahre Licht leuchtet in eine gefallene Welt. Wie gesagt, Johannes beginnt sehr negativ. In Vers 5 lesen wir: Und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und aus dem Zusammenhang wird deutlich, das Licht ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er wird in den ersten vier Versen von Johannes erst als das Wort bezeichnet. Dann wird gesagt, dass in ihm das Leben ist. Und dann wechselt Johannes ein drittes Mal das Bild und spricht vom Licht. Und bei diesem Bild bleibt er dann für einige Verse. Am Ende von Vers 4 kommt Johannes zu diesem neuen Bild, dass Jesus eben das Licht der Menschen war. Und er sagt, er war es schon immer. Aber bisher war er eben ein verborgenes, ein verhülltes Licht, ein Licht, das man nicht sehen konnte oder nur sehr schwer. Denn das Alte Testament spricht von diesem Licht, aber vor allem so voller Andeutungen und Hinweise. Ja, wenn wir im Bild bleiben wollen von Licht und Finsternis, dann könnte man sagen, das Alte Testament ist wie so von Schatten von diesem Licht. Wir sehen nicht das eigentliche Licht, wir sehen nur die Schatten, die dieses Licht schon vorauswirft. Und das änderte sich an diesem unscheinbaren Tag, als eine junge, unbedeutende Frau in einem Stall irgendwo im letzten Winkel des Römischen Reiches ein Baby bekommt. Ein Baby, das nicht besonders aussah. Aber dieses Baby war eben nicht nur Mensch, sondern es war gleichzeitig Gott. Gott war Mensch geworden. Wir lesen am Ende von Vers 4, das Leben war das Licht der Menschen, Vergangenheit. Und jetzt Vers 5, Gegenwart. Das Licht leuchtet in die Finsternis. Das passiert jetzt, in diesem Moment, wo das Kind in der Krippe liegt, wo die Engel den Hirten erscheinen. In diesem Moment leuchtet das Licht zum allerersten Mal in die Finsternis. Jetzt gab es keinen Schatten mehr. Jetzt war das Licht wirklich in die Welt gekommen, um dieser Welt Hoffnung zu geben. Warum wird Jesus hier als Licht bezeichnet? Ich glaube, dass der erste Grund dafür ist, dass Licht einfach positiv ist. Wir alle mögen Licht. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der Licht nicht mag. Wir sehen das, dass es ohne Licht kein Leben gibt. Wenn wir eine neue Wohnung angucken, weil wir umziehen müssen, dann sagen wir entweder, boah, hier ist es aber duster drin, oder wir sagen, wow, was für helle Räume. Oder wir sagen über einen Tag, nicht heute, aber manchmal, es ist total der schöne Tag, weil draußen scheint die Sonne, es ist einfach so schön hell. Und der zweite Grund ist, dass Licht nicht nur an sich etwas Schönes ist, sondern es ist auch etwas, was andere Dinge schöner macht. Ja, es ist ja schon manchmal so, gerade in der Weihnachtszeit, dass man sich Kerzen anzündet, um sich einfach an dem Licht an sich zu erfreuen. Aber meistens schauen wir ja nicht eine Glühbirne an und denken uns, wow, ist diese Glühbirne schön, sondern wir machen Licht an, damit andere Dinge schön werden. Ja, wenn wir zum Beispiel lesen wollen, müssen wir ein Licht anmachen, damit wir die Buchstaben sehen können. Oder damit wir irgendetwas angucken können, muss es schön beleuchtet sein, damit es möglichst schön ist. Licht ist an sich etwas Gutes, etwas Positives, und es macht andere Dinge erst richtig schön und lässt sie uns sehen, lässt sie uns begreifen. Und so ist es mit Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen, und Jesus ist nicht einfach nur an sich gut, das natürlich auch. sondern er gibt das Gute, was er hat, weiter. Er strahlt es aus und er lässt uns diese Welt erst richtig verstehen. Er leuchtet. Vers 5. Und Vers 5 sagt uns auch, was das Gegenteil von Licht ist, nämlich logischerweise Finsternis. Und auch da ist es ja so, dass wir Menschen mit Finsternis meistens etwas Negatives verbinden. Wenn es dunkel ist in der Nacht, dann ist es die Zeit, wo die meisten Verbrechen passieren. Die Zeit, wo man eben manche Stadtteile oder manche Gebiete meiden sollte. Im Herbst hört man dann, dass die Leute sich beklagen, oh Mann, die Tage werden wieder kürzer, jetzt wird es wieder so früh dunkel und dann irgendwann hat man das Gefühl, dass die Sonne gar nicht mehr richtig aufgeht, weil es den ganzen Tag neblig ist. Aber warum bezeichnet Johannes jetzt den Zustand der Welt und den Zustand der Menschen in dieser Welt als Finsternis? Er meint damit nicht, dass es gerade Nacht war, als Jesus geboren wurde. Er meint damit auch nicht, dass es immer am dunkelsten ist, wenn in unseren Breiten Weihnachten ist. Sind ja mit die kürzesten Tage, aber darum geht es nicht. Er meint damit den geistlichen Zustand dieser Welt und von uns Menschen. Wir Menschen leben in einer geistlichen Finsternis. Und das bedeutet, dass die Menschen von Gott getrennt sind, dass die Menschen Gott nicht suchen, sondern eben ihr eigenes Glück. Und dabei fallen die Menschen wieder und wieder auf die Nase. Einige merken das. Zum Beispiel, wenn sie nach Weihnachten auf die Tage zurückgucken und sich denken, boah, ich habe mir so ein harmonisches Weihnachtsfest gewünscht und das kam hinten bei raus. Dann gibt es Menschen, die merken das kaum in ihrem Leben. Sie haben sich gut eingerichtet, sie haben immer genug Geld, sie sind, wie man so schön sagt, auf der Gewinnerseite des Lebens unterwegs. Aber selbst diese Leute müssen zugeben, so richtig wunschlos glücklich bin ich im Grunde eigentlich nicht. Und genau das ist es, was die Bibel unter Finsternis versteht. Und an dieser Finsternis sind wir selbst schuld. Wir sind nicht deswegen in der Finsternis, weil die Welt um uns herum so finster ist. Die Welt wird so finster, weil unsere eigenen Herzen finster sind. Wir sind ja Meister darin, das zu verbergen. Aber stellt euch einfach mal vor, es gäbe in Deutschland eine Behörde, und da würde alles in Akten vermerkt werden, was du jemals über alle anderen Menschen gedacht hast. Ja, es gibt ja diese Stasi-Behörde, gab es in der DDR, wo heute Menschen ihre Akten eingucken können, wo häufig Familienmitglieder und gute Freunde sie bespitzelt haben. Aber nehmt mal an, es gäbe so eine Behörde, wo ihr eine Akte hättet und in der Akte steht alles drin, was jemals andere Menschen über euch gedacht haben. Und mit euren Gedanken ist es in den Akten der anderen Menschen genauso. Ich glaube, wenn dem so wäre, würden alle voller Neugier erst in diese Behörde rennen. Und dann würde der soziale Frieden in unserem Land innerhalb weniger Tage zusammenbrechen. Ehen würden auseinandergehen, Freundschaften zerbrechen, Firmen würden handlungsunfähig werden. Kaum einer würde dem anderen noch vertrauen. Wir dürfen uns nicht täuschen, nur weil wir gelernt haben, uns hinter ganzen netten Masken zu verstecken, nimmt das nichts von der Finsternis in unseren Herzen weg. Es ist diese Welt, die wir durch unsere Sünde finster gemacht haben. Und in diese Welt der Finsternis scheint jetzt Jesus als das Licht. Ich glaube, die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie hier bei Johannes lesen, ist nicht die beliebteste Weihnachtserzählung. Es ist doch scheinbar irgendwie so kühl und schematisch. Ja, so ganz ohne Stall und ohne Krippe und ohne Hirten. So ganz unromantisch irgendwie, so unweihnachtlich, oder? Aber mal ganz abgesehen davon, dass die Geburtsgeschichte, vor allem für Maria und Josef, alles andere als romantisch war, hat der Bericht von Johannes hier eben einen weiteren Vorteil gegenüber zum Beispiel dem Bericht von Lukas. Wir verstehen dadurch die Hintergründe noch besser, denn die erklärt uns Johannes besser. Johannes sagt uns hier, worum geht es an Weihnachten? Worum geht es bei diesen ganzen geschichtlichen Ereignissen? Es geht darum, dass Gott durch seinen Sohn in eine gefallene, in eine finstere Welt hineinleuchtet. Jetzt könnte man sagen, Ende gut, alles gut, aber so ist es nicht. Denn Vers 5 am Ende sagt uns gleich die traurige Nachricht, die auch dazugehört. Aber die Welt hat es nicht begriffen. Und das wirft Fragen auf, wie die Welt hat es nicht begriffen. Johannes wird später ab Vers 9 erklären, was es damit auf sich hat, dass die Welt es nicht begriffen hat. Aber erst wechselt er jetzt für 3 Verse das Thema und spricht über irgendjemand anderen. Gar nicht mehr über Jesus, das Licht, sondern in Vers 6 wechselt er abrupt das Thema. Er schreibt dort: Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Jesus, das wahre Licht, leuchtet in eine gewarnte Welt. In diesen 3 Versen spricht Johannes von Johannes. Und damit meint er nicht sich selbst. Er selbst, also derjenige, der dieses Evangelium geschrieben hat, das war der Bruder von Jakobus. Vater von den beiden, von Jakobus und Johannes, hieß Zebedäus. Und dieser Johannes war auch einer der 12 Jünger. Der Johannes, von dem dieser Johannes hier schreibt, das ist Johannes der Täufer. Und laut Vers 6 war Johannes ein von Gott gesandter Mann. Er war der Sohn des Priesters Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Und wir lesen im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel ausführlich, dass er 6 Monate vor Jesus geboren wurde, dass er sogar mit Jesus verwandt war. Und ich habe oft das Gefühl, dass Johannes im Christentum, in unserem Glauben irgendwie so ein bisschen untergeht. Ja, wir kennen die Geschichte, wie er als in der Wüste als Einsiedler lebte, mit so einem Kamelhaarmantel und dabei Heuschrecken gegessen hat. Ja, vielleicht ist er für uns gar nicht so der Sympathieträger oder so. Wir haben kein Buch in der Bibel von ihm und irgendwie ist er so nah an Jesus dran, dass er neben Jesus oft scheinbar fast untergeht. Jesus hat deutlich gemacht, als er hier auf der Erde war, dass Johannes eine der wichtigsten Personen der Bibel ist. Johannes, der Evangelist, der dieses Evangelium geschrieben hat, berichtet hier im 1. Kapitel seines Evangeliums ausführlich über den Täufer und auch später noch. Und Lukas in seinem Evangelium widmet der Geburtsgeschichte von Johannes ungefähr so viele Verse, wie er der Geburtsgeschichte von Jesus widmet. Die Bibel fängt nicht mit Weihnachten an. Es ist ja sogar so, dass der größte Teil der Bibel, nämlich das gesamte Alte Testament, vor der Geburtsgeschichte steht. Lesen wir von dem Gott, der die Welt geschaffen hat. Wir lesen davon, wie die Finsternis eingezogen ist in diese Welt, dadurch, dass die Menschen gegen Gott rebelliert haben. Aber direkt danach verkündigt Gott schon einen Retter. Wir haben das in den letzten Wochen gehört. Und wie schon erwähnt, auch wenn Jesus im gesamten Alten Testament nicht auftritt, sehen wir doch die Schatten von ihm. Mose zeigte uns die Schatten von Jesus durchs Gesetz. Er zeigte uns durch das Gesetz, dass wir einen Retter brauchen. Auch er sprach von Jesus. An einer Stelle sagt er: Ich bin ein Prophet. Aber eines Tages wird Gott euch einen Propheten schicken und auf den sollt ihr hören. Und dann hunderte von Jahren später kamen weitere Propheten, wie zum Beispiel Jesaja. Und da wurden die Schatten schon deutlicher, da konnte man mehr sehen. Jesaja sagt uns, dieser Kommende, das Licht, der wird von einer Jungfrau geboren werden. Und Jesaja verrät uns, er wird gleichzeitig unglaublich leiden müssen und der König sein. Immer deutlicher wurde es durch die Propheten, wer Jesus ist und wieso er kommen würde. Und dann kam der Prophet Malachi, ungefähr 400 Jahre, bevor Jesus geboren ist. Und danach kam erstmal nichts mehr. 400 Jahre lang schwieg Gott. Und so langsam, aber sicher, kam bei den Leuten die Frage auf: Sag mal, hat Gott uns eigentlich vergessen? Gott macht deutlich: Nein, ich habe euch nicht vergessen. Denn plötzlich nach diesen 400 Jahren tritt dieser Johannes der Täufer auf. Und Johannes der Täufer steht in einer Reihe mit Mose und Jesaja und Maleachi und den anderen Propheten. Er ist der letzte Prophet des Alten Bundes. Er war der letzte Prophet vor Jesus. Keiner der Propheten des Alten Bundes traf Jesus, nur Johannes der Täufer. Keiner war mit ihm verwandt, nur Johannes der Täufer. Keiner wusste so viel von ihm Johannes der Täufer. Jesus sagt an einer Stelle von ihm: Unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es zu dieser Zeit keinen größeren Propheten als Johannes. Das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin und ganz zum Schluss in dieser Kette steht Johannes. Er fasst sozusagen in seiner Person das gesamte Alte Testament zusammen. Und das ist auch den Menschen damals in Israel aufgefallen. Und deswegen glaubten viele, dass Johannes der Messias ist, dass Johannes schon der ist, von dem das Alte Testament berichtet. Und Johannes musste immer wieder die Menschen davon abbringen, das zu glauben. Im selben Kapitel, ab Vers 19, lesen wir Folgendes. Dort steht: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Nun sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach zu ihnen: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und aus diesem Grund heißt es über Johannes den Täufer in Vers 7, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Und damit wirklich jeder den Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus begreift, heißt es in Vers 8, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Johannes war nicht das Licht, sondern nur der Hinweis, der Wegweiser für das Licht. Aber er kam eben, um die Ankunft von Jesus vorzubereiten, um für ihn den Weg zu bereiten. Die Leute wussten durch das Alte Testament und jetzt durch Johannes, was sie erwartet. Die Leute waren vorbereitet. Sie waren, wenn man so will, gewarnt. Und man nannte Johannes ja den Täufer, weil er die Menschen taufte, tausende von Leuten. Seine Taufe war eine Taufe der Vorbereitung. Das Ziel dieser Taufe war es, den Leuten zu sagen: Du bist Sünder, und so wie Wasser Schmutz abwäscht, so brauchst du Reinigung von deinen Sünden und musst umkehren von deinen Sünden. Das machte ihnen diese Taufe deutlich, und deswegen taufte Johannes die Menschen. Und diese Taufe und die Predigten des Johannes und das ganze Alte Testament, sie bereiteten eben Jesus vor. Und jetzt hätten die Menschen ihn doch eigentlich mit offenen Armen empfangen müssen. Zumindest die Menschen in Israel damals. Gott hatte ihnen so viel gegeben, die Schriften und jetzt noch diesen Johannes mit seiner Taufe und seinen Predigten. Die Menschen hätten vorbereitet sein müssen, sie hätten gewarnt sein müssen. Sie hätten erkennen müssen, dass diese Finsternis, in der sie leben, kein Spaß ist. Aber wir hatten ja schon in der zweiten Hälfte von Vers 5 gelesen: Und die Finsternis hat das Licht nicht begriffen. Und jetzt nach seinem Zwischenstück über Johannes den Täufer kommt unser Autor Johannes hier wieder auf dieses Thema zu sprechen, in den Versen 9 und 10. Er schreibt: Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Jesus, das wahre Licht, leuchtet in eine geteilte Welt. Jesus kam in diese Welt. Das feiern wir an Weihnachten. Er war das Licht, Vers 9. Johannes sagt jetzt sogar, dass er das wahre Licht ist. Damit macht er nochmal ganz deutlich: Jesus ist das Licht, nicht Johannes der Täufer. Aber Vers 10 berichtet uns, dass sie ihn nicht erkannten. Und dabei hat die Welt eigentlich die Verantwortung, ihn zu erkennen. Schließlich hat Gott diese Welt geschaffen. Und er ist in diese Welt gekommen. Aber sie erkannten ihn nicht. Was Johannes schon in Vers 5 kurz gesagt hat, erklärt er jetzt genauer. Jesus kam in diese Welt, aber das Leben lief einfach ganz normal weiter. Der mächtigste Mann der Welt, Augustus, der Vergöttlichte, der zog gerade von Rom aus seine Volkszählung durch und er ahnte noch nicht mal was von dem wirklichen Gott, der gerade am anderen Ende seines Reiches als Mensch geboren war. Die Welt erkannte ihn nicht. Das meint nicht nur, dass die Leute nicht verstanden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es meint auch, dass sie ihn nicht annahmen, dass sie ihm nicht nachfolgten, dass sie nicht ihr Leben auf ihm und seiner Lehre aufbauten. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Ja, die ganzen Völker der Welt, also die Griechen und die Römer und die Ägypter und so weiter, die hatten ja noch nie etwas von Jesus gehört. Die waren ja nicht gewarnt. Sie kannten etwas von Gott durch die Schöpfung, aber die ganzen Schriften und Johannes der Täufer und die Taufe und die Predigten, das hatten sie alles nicht. Und da ist es durchaus verständlich, dass sie nicht auf Jesus vorbereitet waren und sich für Jesus nicht interessierten. Aber richtig bitter wird es im nächsten Vers. Wir lesen in Vers 11, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, alle Völker der Welt hatten ja noch nie etwas von Jesus erfahren. Alle bis auf eins. Das Volk Israel. Das Volk, in das Jesus hineingeboren wurde. Dieses Volk war sein besonderes Eigentum. Sie hatten das Alte Testament mit all den Vorhersagen auf Jesus. Sie waren gewarnt. Sie hatten Johannes den Täufer. Sie waren die Seinen. Und das Bittere ist, trotzdem lehnten sie ihn ab. Trotzdem wollten sie ihn nicht. Das macht die Weihnachtsgeschichte so schmerzhaft deutlich. Ja, Jesus wurde mitten in Israel, mitten in seinem eigenen Volk geboren und sie hatten keinen Platz für ihn. Die ersten, die ihn sehen durften und sehen wollten, das waren Hirten, damals Angehörige der niedrigsten Bevölkerungsschicht. Und auch die kamen nicht von alleine drauf, sondern sie mussten erst von den Engeln geschickt werden. Einige Zeit später besuchten ihn dann Sterndeuter aus dem Osten. Auch das Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehörten. Menschen, die ihr Geld mit Wahrsagerei verdienten. Übrigens etwas, was Jesus im Alten Testament als Gräuel bezeichnet. In Daniel Kapitel 2 zum Beispiel lesen wir von dieser Gruppe von Menschen und dort werden sie in der Bibel gnadenlos lächerlich gemacht. Menschen, die sich für enorm weise halten, die meinen, alle Rätsel der Welt entziffern zu können, dadurch, dass sie die Sterne beobachten, aber im Grunde nicht viel können. Und solche Leute führt Gott jetzt durch einen Stern zu Jesus. Und sie gehören zu den Ersten, die Jesus sehen dürfen. Während sein eigenes Volk im übertragenen Sinn schläft. Und kaum waren die Sterndeuter weg, mussten Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten fliehen, weil der selbsternannte König der Juden einen Massenmord an den Kindern Bethlehems veranstaltete, nur um sich seine Herrschaft zu sichern. Die traurige Nachricht von Weihnachten ist, dass die Welt Jesus ablehnt, Vers 10, und dass sein eigenes Volk ihn ablehnt, Vers 11. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, denn es gibt Menschen, die nehmen ihn trotz aller Ablehnung auf. Es sind Menschen, die an seinen Namen glauben, wie es am Ende von Vers 12 heißt. Ja, und es ist dieser Glaube, das macht das Neue Testament dann immer und immer wieder deutlich, durch den man von Feinden Gottes zu Kindern Gottes wird. Es sind Menschen, die das wahre Licht nicht einfach sehen, sondern Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass dieses Licht die einzige Hoffnung ist für die Finsternis dieser Welt. Es sind Menschen, die ihr Leben an diesem Jesus ausrichten. Ja, und wir wissen aus Erfahrung, Kind Gottes zu sein, es bedeutet nicht jetzt auf einmal aus der Finsternis dieser Welt herausgenommen zu sein. Aber es heißt, dass wir wissen dürfen, nach diesem Leben in der Finsternis wird uns ein Licht in der Gegenwart, ein Leben in der Gegenwart des wahren Lichtes erwarten. Und wir wissen, dass wir das wahre Licht schon hier auf Erden kennen dürfen. Später im Johannesevangelium verspricht Jesus uns einmal, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Warum ist es so, dass die Welt geteilt ist? In die, die ihn ablehnen, die ihn nicht erkennen und die, die ihn erkennen. Sind die Leute aus Vers 12 schlauer oder willensstärker oder irgendwie religiöser veranlagt oder sonst irgendwie besser? Johannes beantwortet diese Frage in Vers 13, im letzten Vers von unserem Abschnitt, und seine Antwort lautet: Nein, sind sie nicht. Diese Leute glauben nicht, weil sie von irgendeinem besonderen Menschen abstammen. Das meint Johannes, wenn er hier sagt, dass es nicht darum geht, aus dem Blut geboren zu sein. Die Juden bildeten sich ein, etwas Besseres zu sein, Anspruch auf das Licht zu haben, selbst sogar das Licht zu sein, weil sie von Abraham abstammen. Weil sie das Alte Testament haben. Und Jesus sagt, das ist super. Das ist super, dass ihr das alles kennt. Ihr habt tatsächlich einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen Völkern der Welt. Aber wenn ihr mich nicht erkennt, wenn ihr mir nicht nachfolgt, dann bringt euch das alles nichts. Und Menschen, die Jesus annehmen, die sind auch nicht willensstärker als andere. Ja, damals glaubten eben viele Juden, wir haben einen Vorteil, wir dürfen dazugehören, weil wir von Abraham abstammen. Heute glauben viele Menschen, Gott nimmt mich an, weil ich mich dank meines starken Willens für ihn entschieden habe. Aber Johannes sagt hier, auch das ist nicht der Grund. Es ist natürlich nicht falsch zu sagen, dass ich mich für Jesus entschieden habe oder dass ich ihm nachfolgen will. Aber die Bibel sagt hier, wenn du das tust oder wenn du das getan hast, dann nur, weil du zuvor aus Gott geboren wurdest. Am Ende von Vers 13 sehen wir das. Gott hat eines Tages dein Herz genommen, das gegen ihn eingestellt war, und hat es auf sich ausgerichtet. Es ist dieser übernatürliche Eingriff, den die Bibel als Wiedergeburt oder hier als aus Gott geboren bezeichnet. Und deswegen willst du ihm nachfolgen. Deswegen hast du dich für Jesus entschieden. Das heißt, Gott hat es uns geschenkt, dass wir das Licht erkannt haben. Es ist seine Gnade, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und wisst ihr, das nimmt uns den Stolz. Als Christen sind wir niemals besser als andere Menschen. Aber wir haben das größte Geschenk bekommen, was man überhaupt nur bekommen kann. Wir dürfen dem Licht nachfolgen. Und meine Frage an dich ist, hast du Jesus in dieser Weihnachtszeit schon einmal dafür Danke gesagt? Aber dadurch kommt eben auch eine Spaltung, eine Trennung in diese Welt hinein. Nicht eine Spaltung zwischen Völkern, nicht eine Spaltung zwischen Hautfarben oder Sprachen oder Geschlechtern, nicht zwischen Willensstarken und Willensschwachen, sondern eine Spaltung zwischen denen, die Gott ablehnen, von denen die Verse 10 und 11 sprechen, und denen, die Gott aufnehmen, die Verse 12 und 13. Und das schreibt Johannes hier nicht, damit du hingehst und denkst, oh Mann, also okay, ja, ist ein gutes Geschenk, wenn ich das habe und erkennen darf. Und wenn nicht, ja, was soll man denn machen? Ich kann ja auch nichts dazu. Oder du fragst dich vielleicht, ja, eigentlich will ich ja Jesus nachfolgen, aber tue ich es wirklich? Darum geht es Johannes hier aber nicht. Er will dich nicht unsicher machen oder schulterzuckend oder resignierend. Im Propheten Jeremia sagt Gott zu uns, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und das gilt. Die Lehre von Gottes Gnade ist nichts, das uns dazu bringen sollte, dass wir die Welt einfach so in Schwarz und Weiß